von euch vielleicht wissen, habe ich 4 Geschwister. Ich bin jetzt 38 Jahre alt. Meine ältere Schwester ist dieses Jahr 40 geworden. Und dann sind da noch 3 jüngere Geschwister. Und ich sage euch, was mich immer wieder schockiert, eigentlich jedes Jahr aufs Neue, wenn meine Geschwister Geburtstag feiern. Schaut, in meinem Kopf bleiben meine kleinen Schwestern, nehmt es mir nicht übel, für immer 12 oder 14 Jahre alt. Irgendwie, hat sich so eingebrannt aus meiner Jugendzeit. Aber beide haben in den letzten Jahren ihren 30. Geburtstag schon weit hinter sich gelassen. Und nächstes Jahr ist auch mein 8-jähriger Bruder dran, 30 zu werden. Ja. Anderes Beispiel, eines meiner Patenkinder wohnt weit weg. Und wir sehen uns selten. Sie ist jetzt 2 Jahre alt, aber in meinem Kopf ist sie noch ein kleines Baby. Und ab und zu bekomme ich dann ein kleines Video von ihr geschickt und staune dann. Sie läuft, spricht und hat lange Haare. Wie konnte das passieren? Und Johannes erlebt in dem Bibeltext, den wir heute lesen, etwas ganz Ähnliches. Auch er hat ein eingebranntes Bild im Kopf und auch er ist dann schockiert, was er sieht. Und wir fahren fort in unserer Predigtreihe, die wir letzte Woche begonnen haben, zur Offenbarung und knüpfen heute an den Prolog an, den der Gary uns letzte Woche ausgelegt hat. Und falls ihr seine Predigt verpasst habt, dann empfehle ich euch sehr, sie noch nachzuhören, weil sie einige grundsätzliche Dinge zur Offenbarung beinhaltet und auch zur Ausrichtung dieser Predigtreihe. Also hört es gerne noch nach. Wir lesen heute Offenbarung 1, die Verse 9 bis 20 und ich lese nach der Luther-Übersetzung. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme, wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die 7 Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Das Geheimnis der 7 Sterne, die du gesehen hast in meiner rechten Hand und der 7 goldenen Leuchter ist dies: Die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden und die 7 Leuchter sind 7 Gemeinden. Ich bete. Herr Jesus Christus, wenn wir heute ja in diesem Text über dich lesen, dann bitte ich dich darum, dass du in unseren Herzen ein Bild von dir verankerst, das der Wahrheit entspricht. Lass es dein Wort in unser Herz fallen durch deinen Heiligen Geist. Amen. Wir schauen erstmal auf den Rahmen, die Rahmenhandlung dieses Bibeltextes. Erinnern wir uns, alles, was Johannes aufschrieb, sandte er als Brief an die 7 Gemeinden in Kleinasien. Das ist die heutige Türkei. Und ich denke, es ist wichtig zu wissen, was diese Gemeinden erlebt hatten. Ende des 1. Jahrhunderts, ungefähr 95 nach Christus, ist die Zeit, in der wir jetzt gerade sind, in der wir uns hier im Bibeltext befinden. Da war Domitian Kaiser des Römischen Reiches und Domitian sah sich nicht nur als Kaiser, sondern eigentlich als Gott. Er ließ sich als Gott verehren. Seinen Thron nannte er auch Göttersitz und es gibt ganz verrückte Geschichten über ihn. Beispielsweise heißt es, dass in dieser Zeit Papageien sich selbst beigebracht hätten, Heil dir Kaiser zu sagen. Andere Tiere sollen sich Domitian gern und bereitwillig selbst geopfert haben. Ja, das war das Selbstbild des Kaisers zur Zeit der Offenbarung. Und es ist nicht groß verwunderlich, dass Johannes nach Patmos verbannt wurde, eine Insel in der Ägäis. Und vermutlich musste er dort Steine klopfen in den Marmorminen als Strafe dafür, dass er einen Gott bekannte, der eben nicht Domitian hieß. Christen im Römischen Reich lebten also wie Johannes in großer Verfolgung zu dieser Zeit. Und wir lesen auch später in Kapitel 2, das kommt dann nächste oder übernächste Woche, von einem Märtyrer aus einer dieser sieben Gemeinden namens Antipas, der Überlieferung zufolge grausam in eine glühend heiße Ochsenfigur aus Bronze geworfen wurde und dort verbrannte. Das war die Art, wie man mit Aufrührern umging. Und Johannes stellt deswegen auch seiner Beschreibung dessen, was er hier sieht in diesem Predigttext, die Worte voran: Ich bin euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis, denn ich bin hier auf dieser Insel, abgeschnitten von der Gesellschaft und klopfe Steine, weil ich Jesus bezeugt habe und sein Wort verkündet habe. Also so schreibt er seinen Brief nicht als einer, der irgendwie ja, außerhalb sitzt und es schön hat und sagt, ja, das wird schon wieder ihr Gemeinden, sondern er selber steckt drin in dem, was er auch, worüber er hier schreibt. Was auch die Christen dort auf dem Festland erleiden mussten, den Verlust ihrer geliebten Angehörigen und die Angst, ob man vielleicht selber der Nächste sein wird. Für diese Christen ist die Offenbarung aufgeschrieben worden. Und eins soll sich bitte bei uns allen heute im Hirn und im Herz festsetzen. Die Offenbarung ist ein Buch, das glücklich macht. Das sage ich nochmal. Die Offenbarung ist ein Buch, das glücklich macht. Und es gibt einen Kommentar zur Offenbarung von Uli Neuenhausen mit genau diesem Titel. Das Buch heißt Offenbarung, das Buch, das glücklich macht. Als ich das damals das erste Mal gesehen habe, dachte ich ja, nee, Offenbarung, das Buch, das glücklich macht. So habe ich die noch nie gesehen, die Offenbarung. Aber das Buch ist sehr zu empfehlen und ich bin mehr und mehr überzeugt davon, dass das wirklich stimmt. Der Zweck der Offenbarung ist, Christen Trost und Hoffnung zu spenden und nicht irgendwelche Ängste vor crazy Dingen zu schüren. Und ich wiederhole nochmal den Vers 3 von letzter Woche. Da schreibt Johannes, glückselig ist, wer die Worte der Weissagung liest und die hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Die sind glückselig. Und in diesem Lichte lesen wir weiter. Johannes schreibt, ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn. Johannes stellt klar, was ich euch schreibe, das ist keine Fantasie, sondern es ist tatsächlich Offenbarung Gottes, Offenbarung Jesu durch seinen Geist. Vom Geist ergriffen zu sein, das beschreibt einen Zustand der Verzückung, könnte man vielleicht sagen. Er konnte hinter die Kulissen der göttlichen Dimension schauen. Es ist zwar jeder Christ im Geist, das schreibt Römer 8, aber dieser Zustand, den Johannes erlebte, das war nochmal was anderes. Ja? Und das alles geschah am Tag des Herrn. Und damit ist in der alten Kirche der Sonntag gemeint, der Tag der Auferstehung Jesu. Und ich habe mich gefragt, warum nennt Johannes explizit den Wochentag? Warum ist ihm das so wichtig? Ich habe in den Kommentaren keine wirkliche Antwort darauf gefunden, aber ich finde, es macht schon irgendwie Sinn. Es war der Tag, an dem die Gemeinden auf dem Festland im Gottesdienst zusammenkamen. Sie beteten gemeinsam und vielleicht war das Erlebnis, das Johannes hier hatte, genau die Erhörung ihrer Gebete um ein Zeichen Jesu, dass er ihre Bedrängnis sieht, was er dann aufgeschrieben hat zu ihrer Ermutigung. Könnte sein. Und wir steigen jetzt ein in die sehr bildreiche Sprache der Offenbarung. Und uns wird immer wieder das Wörtchen wie begegnen. Johannes hört hinter sich zum Beispiel eine große Stimme wie von einer Posaune. Und in meinem Kopf, ich stelle mir sowas dann immer so bildlich vor, ja, da steht tatsächlich eine Posaune mit Beinen und bläst ihm von hinten in den Rücken so. Aber das ist nicht unbedingt so gemeint. Wir müssen uns mal in Johannes Lage versetzen. Er schaute in die Dimension Gottes hinein und da sah er und hörte er Dinge, die mit seinen menschlichen Worten einfach nicht zu beschreiben waren. Aber genau das war ihm von der Posaunenstimme aufgetragen worden. Schreibt das auf. Also tat er sein Bestes, um für diese gehörten und gesehenen himmlischen Dinge irdische Äquivalente zu finden, die den himmlischen möglichst ähnlich waren, sodass die Leser seines Briefs damit was anfangen konnten. Vor einigen Wochen war ich mit dem Auto in Steinen unterwegs und am Zebrastreifen stand eine alte Frau mit Rollator. Das macht man, natürlich hält man an. Ich hielt an, sie lief los, da bog, also hier eine Straße, ich kam so, Zebrastreifen und dann kommt hier eine Einmündung auf den Zebrastreifen zu. Da kam ein Auto raus und fuhr einfach über den Zebrastreifen drüber, während diese alte Frau da schon vor mir rüberlief. Dachte ich nur, kann doch nicht sein, ja, ich voll auf die Hupe, geistesgegenwärtig, um diesen Flegel auf seinen gefährlichen Verkehrsverstoß hinzuweisen. Dabei dachte ich aber nicht an die arme alte Frau, die trotz ihres hohen Alters einen beachtlichen Hüpfer vollzog, als die Hupe ihre müde gewordenen Knochen zu neuem Leben erweckte. Und wie so eine Hupe ist auch eine Posaune, von der wir hier lesen, ein Signalinstrument, das durchdringend und unmissverständlich brüllt, das hier ist wichtig, aufgepasst. Und Johannes' Aufmerksamkeit war mit Sicherheit nun voll und ganz auf das gerichtet, was Jesus ihm jetzt offenbaren wollte. Und die Stimme sprach, schreib auf, was du siehst und sende es an die sieben Gemeinden. Habe ich mir auch gefragt, ja, die sieben Gemeinden, ist das irgendwie ein Ding? Ich zeige euch mal eine Karte. Wir sehen hier Patmos in der Mitte und das rechts ist die heutige Türkei. Und da seht ihr auch diese sieben Gemeinden liegen. Johannes war vor seiner Verbannung nach Patmos im Dienst der Gemeinde von Ephesus und auch der umliegenden Gemeinden gestanden. Ja, das war eine Region, ich habe mal geschaut, diese Region hier von diesen sieben Gemeinden ist ungefähr so groß wie Baden mit noch einem Teil von Württemberg. Erinnert uns vielleicht an den AB-Verband. Ja. Man kann sich es also so vorstellen, das war der AB-Verband von Johannes sozusagen. Da war er unterwegs. Er kannte sie und sie kannten ihn und sie waren seine sieben Gemeinden. Und dass es sieben sind, was ja die Zahl der Vollständigkeit ist, das darf uns heute wissen lassen, dass das Buch der Offenbarung und dieser Text hier auch uns hier und heute gilt. Genauso wie diesen Gemeinden damals. Mein zweiter Punkt, der Menschensohn, die Beschreibung Jesu. Dieser Stimme, die man mit menschlichen Worten schon kaum beschreiben konnte, wendet Johannes sich jetzt zu. Und was er sieht, das haut ihn aus den Socken. Johannes bekommt, lesen wir später, buchstäblich einen Schwächeanfall, fällt in Ohnmacht. Beim Drüberlesen hatte ich hier bisher immer so die Vorstellung, dass Johannes sich anbetend niederwirft, aber das steht hier nicht. Da heißt es, er fällt um wie tot. Er hat einen Schock. Und der Grund dafür ist die Gestalt, die da steht. Er ist einer, der einem Menschensohn gleicht. Das ist ja der Titel, den Jesus sich selber am häufigsten gegeben hat, als er so über sich geredet hat. Jesus Christus steht also vor Johannes. Warum schockiert den das so, frage ich mich. Er war ja mindestens 3 Jahre lang mit ihm unterwegs gewesen, ganz eng. Und hat ihn auch nach seiner Auferstehung schon gesehen, mit seinem so teilverherrlichten Leib, kann man vielleicht sagen. Und ich denke, es ist vielleicht so wie bei mir und meinen jüngeren Geschwistern oder bei mir mit meinem Patenkind. Er hatte ein Bild im Kopf von Jesus, das sich dort eingebrannt hatte und jetzt sieht er Jesus, wie er wirklich jetzt gerade aussieht, wie er wirklich ist. Und darf ich anmerken, er sieht Jesus, wie auch wir ihn sehen sollten. Denn die Beschreibung hier trifft auch heute noch auf ihn zu, wie er gegenwärtig ist und im Himmel lebt. Wir haben vielleicht durch Gemälde und Filme so eine bestimmte Vorstellung von Jesus in unserem Kopf, oder? Gut aussehender Anfang 30er mit Bart und langen Haaren, manchmal ein bisschen kitschig mit blauen Augen noch. So mag Jesus vielleicht vor 2000 Jahren ausgesehen haben, mit blauen Augen glaube ich jetzt nicht, aber während er auf der Erde wandelte, hat er vielleicht so ausgesehen, aber wie oft denken wir darüber nach, wie Jesus denn jetzt gerade ist? Er ist immer noch Mensch, sehen wir hier, gleich eines Menschen Sohn, aber mit einem neuen himmlischen Körper. Er ist der Erste, der schon so einen bekommen hat, das, was uns noch bevorsteht. Und wenn wir jetzt weiter lesen, dann geht es hier nicht vorwiegend um sein Aussehen, sondern wie gesagt, sind Johannes' Beschreibungen ja nur Versuche, in Worte zu fassen, was er sieht. Es geht also vielmehr darum, was diese Beschreibung über Jesu Eigenschaften aussagen. Und da ist zuerst einmal sind da 7 Leuchter, die Johannes sieht, 7 goldene Leuchter. Und Jesus befindet sich mitten unter diesen Leuchtern. Und wie Johannes selbst erklärt, sind die Leuchter die 7 Gemeinden, an die der Brief gerichtet ist. Was wir jetzt über Jesus lesen, Das gilt hier im Zusammenhang also besonders für seine Gemeinde. Ja, wir als Gemeinde sind angesprochen. Und ich finde es ein unglaublich schönes Bild, was Johannes hier am Anfang zeichnet. Jesus hält sich da auf, wo die Gemeinde ist. Er wandelt unter ihnen. Er hat sie gern um sich. Und für die 7 Gemeinden damals war das sicher ein großer Trost, dass Jesus eben nicht weit weg im Himmel sitzt und sagt, ja, ja, haltet durch, sondern er ist bei ihnen, er geht bei ihnen ein und aus. Er stärkt sie, er tröstet sie, passt auf sie auf. Und das ist auch für uns heute doch gewaltig zu wissen, oder? Wenn man sich das mal bewusst macht. Jesus ist hier in unserer Mitte, jetzt gerade. Sonst wären wir alle umsonst hier, oder? Und er ist gerne hier. Trotz allem, was wir auch gleich erstmal zu schlucken haben. Schauen wir uns also an, wie Johannes ihn beschreibt. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee. Bei den damaligen Christen hat es hier sicher geklingelt. In Daniel 7 im Alten Testament lesen wir nämlich von dem, der uralt war, gemeint ist Gott, und dessen Haar weiß war wie reine Wolle. Also dieses Bild kam in der Bibel schon mal vor. Und damit war Gott der Vater gemeint. Und dass Jesus jetzt hier mit der gleichen Eigenschaft auftritt, darf uns ruhig ein Indikator dafür sein, dass Jesus selbst göttlicher Natur ist, falls ihr einen Indikator brauchtet. Die weißen Haare stehen für vollkommene Weisheit. Alles, was Jesus sagt und tut, ist absolut gerecht und weise und rein. Und seine Augen wie eine Feuerflamme. Ich denke, hätte Johannes in unserer Zeit gelebt, hätte er Jesu Augen vielleicht als Laserstrahl beschrieben. Und so stehen die feurigen Augen für seinen alles durchdringenden Blick, der uns bis in die tiefsten Tiefen der Gemeinde mit all ihren Abgründen schauen, denn all diese Abgründe hineinschauen kann. Hebräer 4, Vers 13, dort steht, kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Ihr merkt schon, das ist sowohl optisch, also so eine Gestalt mit Laseraugen, als auch von dem her, was es über den Charakter Jesu aussagt, furchteinflößend für den, der Dreck am Stecken hat. Und das gilt doch, wenn wir ehrlich sind, für uns alle, oder? Er sieht das alles. Und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht. Golderz, wir würden heute vielleicht Messing oder Bronze sagen, ist eine sehr stabile Legierung, die die besten Eigenschaften von Eisen und Kupfer miteinander verbindet. Und im Alten Testament waren alle Gerätschaften, die zum Opfern dienten, zum Beispiel der Brandopferaltar, gewisse Geschirre und so weiter, alles, was zum Opfern diente, war aus Erz oder Golderz gemacht, aus diesem Material. Es ist daher ein Zeichen des Gerichtes über Sünde, denn dafür waren ja die Opfer da. Dass Jesus jetzt Füße wie glühendes Golderz hat, beschreibt ihn als absolut unbestechlichen Richter auf festem Fundament, Richter über die Sünde. Und mit diesen Füßen wandelt er, wir erinnern uns, mitten unter den Gemeinden umher. Eine kurze Randbemerkung. In den nächsten beiden Predigten, wenn wir die 7 Sendschreiben an die Gemeinden lesen, werden diese Bilder, auch dieses Bild hier vom Erz, wieder aufgegriffen. Behaltet das mal 2 Wochen im Hinterkopf. Ja, das kommt wieder und wir können daran dann auch erkennen, was er vielleicht für diese Gemeinde jeweils gemeint hat. Nur so, Randbemerkung. Und seine Stimme, wie großes Wasserrauschen. Wenn du versuchst, dich neben den Niagarafällen zu unterhalten, dann kannst du das vergessen. Wenn Jesus spricht, brauchst du nicht mit ihm zu diskutieren. Was er sagt, gilt. Und da, wo wir als Gemeinde vielleicht auch seinem Wort nicht gehorsam sind und er Gericht sprechen muss, haben wir seinem Richterspruch nichts entgegenzusetzen. Ja, Wand, weißes Rauschen, da kommt nichts mehr durch von uns. Seine Worte haben höchste Autorität. Sein Urteil über uns bietet keinen Raum, auf Bewährung zu plädieren. Und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand. Johannes liefert uns auch für die 7 Sterne eine Erklärung in Vers 20. Es sind die Engel der 7 Gemeinden. was auch immer das bedeutet. Da gibt es verschiedene Theorien, da will ich jetzt mich nicht rein vertiefen. In jedem Fall repräsentieren die Sterne im weiteren Sinn die Gemeinden, so wie auch die Leuchter. Also sie sind jetzt auch für uns ein Synonym für die Gemeinden. Jesus hält sie in seiner rechten Hand, die die Macht Gottes symbolisiert. Hebräer 10, Vers 31, dort heißt es, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und Petrus schreibt im ersten Petrusbrief, die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt bei dem Hause Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Und das ist, könnte man sagen, so der Plot für die Offenbarung ab Kapitel 2. Jesus sagt, Johannes ja auch, schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Was du gesehen hast, das ist die Erscheinung, über die ich gerade spreche. Das hat er gesehen und schreibt es dann auf. Was ist, das ist der Zustand und die Worte an die sieben Gemeinden und an uns. Also wie die Gemeinde jetzt ist. Und was geschehen soll danach, das ist dann das Gericht über die Feinde Gottes. Ja, der ganze hintere große Teil der Offenbarung mit den crazy Bildern. Gottes Gericht beginnt im Haus Gottes, in der Gemeinde. Das sehen wir in Kapitel 2 und 3. Und später kommt es dann eben auch über die Feinde Gottes. Und wir lesen weiter. Und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Es geht weiter mit Furchteinflößendem. Jesu Worte sind scharf. Hebräer wieder schreibt auch darüber, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Ich kann nicht anders, mir kommt da immer so ein Schlachthof in den Sinn, wo dann so ein Tier durchgeschnitten wird. Ja, ähnlich wie die Laseraugen finde ich das sehr unangenehm und will das eigentlich nicht hören. Wer will schon im übertragenen Sinn natürlich filetiert werden, bis die tiefsten, finstersten Ecken der Seele offen daliegen vor dem Richter des Universums? Oder bezogen auf die Gemeinde, wer will schon, dass all die Lieblosigkeit, Lästerei, Neid, Missgunst, Mauschelei, böse Gedanken über Glaubensgeschwister ans Licht kommen, weil Jesus mit seinem scharfen Schwert die Schutzschicht abträgt, die wir da aufgebaut haben. Und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Die pure Herrlichkeit und Heiligkeit Jesu wird hier deutlich. Seine Ausstrahlung ist umwerfend. Wenn ich 3 Meter vor der Sonne stehen würde, würde ich auch nicht lang durchhalten. Und so geht es Johannes nun. Er fällt um wie tot. Und ich komme zur Reaktion, die Johannes auf diese unfassbare Beschreibung Jesu zeigt. Liebe Gemeinde, welches Bild haben wir von Jesus? Ist er für uns vielleicht nur noch der kuschelige, bärtige Anfang 30er mit wallendem Haar und Lächeln im Gesicht? Der Jesus, der 2024 unter seiner Gemeinde wandelt, stellt sich anders vor. Und ich glaube, er will uns heute neu bewusst machen, wer er ist und wer wir in seinem Lichte sind. Erinnern wir uns an das zweischneidige Schwert aus seinem Mund. Warum ist das zweischneidig? Da gibt es verschiedene Dinge auch, die da drin liegen. Eine Sache ist, es richtet messerscharf entweder zur Strafe und zum ewigen Verderben für seine Feinde oder aber, und hier setzt Jesus an, glaube ich auch für uns heute in diesem Text, zur Reinigung und Wiederherstellung seiner Gemeinde. Das sind so 2 Seiten, die man sehen kann. Strafe und Reinigung. Schaut, wir sehen hier einen furchterregenden Jesus. Einerseits. Aber ist die Offenbarung nicht ein Buch, das glücklich macht? Sind denn nicht glückselig, die die Worte dieser Weissagung hören und bewahren? Doch, meine Lieben, doch. Spulen wir die Beschreibung Jesu nochmal zurück und lesen sie im Lichte von Vers 5 von letzter Woche. Dort schreibt Johannes über Jesus, ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut, dem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wo kommt die Liebe Gottes hier durch? Schaut, wer im Lichte der Herrlichkeit Jesu sein sündiges Ich erkennt und in tiefer Verzweiflung niederfällt, wie tot vielleicht im Schock und anerkennt, dass er nichts, aber auch gar nichts tun kann, um diesen Richter gnädig zu stimmen, dem kommt Jesus in seiner großen Liebe entgegen. Den berührt er, legt seine rechte Hand auf ihn und sagt, fürchte dich nicht. Es ist so schön, dass Jesus das hier bei Johannes macht nach dieser Vision, oder? Also wir spulen mal zurück. Warum sagt der furchteinflößende Jesus, fürchte dich nicht? Weil er das Licht des Lebens ist, die Quelle des Öls für den Leuchter, der wir als Gemeinde sind. Er befähigt uns durch seine Gegenwart, Stadtlicht zu sein. Da sehen wir das Stadtlichtbild. Ja. Er befähigt uns dazu. Und wenn das auch mal bedeutet, gereinigt zu werden, ja, so eine Öllampe muss man auch mal putzen, dass sie wieder richtig leuchten kann. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Damit segnen wir uns hier fast jede Woche. Dieses strahlende Angesicht ist für uns ein Zeichen des Segens. Warum sagt der furchteinflößende Jesus, fürchte dich nicht? Weil er mit dem zweischneidigen Schwert das Gericht über deine und meine Sünde verübt hat. An sich selbst. Es ist vollbracht. Warum sagt der furchteinflößende Jesus, fürchte dich nicht? Weil du und ich für ihn unendlich kostbar sind. Er hält die Gemeinde in seiner Hand und nichts kann sie aus seiner Hand reißen. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben und so weiter uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Warum sagt der furchteinflößende Jesus, fürchte dich nicht? Weil seine Stimme wie Wasserrauschen für uns zum Wasser des Lebens wird. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt er. Ist es nicht toll, dass er sie so laut aufdreht? Nimm die Ohrenschützer ab und genieße und folge dieser Stimme. Warum sagt der furchteinflößende Jesus, fürchte dich nicht? Weil seine Richterfüße aus glühendem Erz unseren größten Feind, die Sünde und den Tod, längst besiegt haben. Und auch für die Gemeinden damals ein großer Trost, auch die Feinde Gottes, die Feinde derer, die verfolgt werden. Warum sagt der furchteinflößende Jesus, fürchte dich nicht? Weil seine Augen uns sehen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das muss uns keine Angst mehr machen. Es darf uns trösten und Geborgenheit schenken. Gott sagt im 1. Samuel 13, denn ich habe die Not meines Volkes angesehen und sein Geschrei ist vor mich gekommen. Warum sagt der furchteinflößende Jesus, fürchte dich nicht? Weil er in seiner unendlichen Weisheit gerecht richten wird, die an ihn glauben nach der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, nämlich nach dem Opfer Jesu Christi am Kreuz von Golgatha und seine Feinde, Verfolger, Unterdrücker nach ihren Taten, wenn sie nicht umkehren zu ihm. Und zuletzt das Bild, das ich bisher einfach ausgelassen habe, vielleicht habt ihr es bemerkt. Er war ja angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Das Gewand, von dem wir hier lesen, ist das Gewand eines alttestamentlichen Priesters, der vor Gott für das Volk einstand und durch Opfer deren Sünden sühnte, bezahlte. Und der goldene Gürtel ist der eines Königs, ein Königsgürtel. Warum sagt der furchteinflößende Jesus also, fürchte dich nicht? Weil er eines Tages für alle Menschen sichtbar als König und Priester offenbar werden wird. Der goldene Königsgürtel erinnert die frühen Christen in der Verfolgung daran, dass nicht der römische Kaiser, sondern Jesus selbst der ultimative Herrscher ist, dem alle weltlichen Gewalten unterstellt sind. Und das gilt auch in den politischen Wirren unserer Zeit. Und als Priester hat er das vollkommene, ultimative Opfer erbracht, das uns ermöglicht, vor ihm zu bestehen. Jesus kennt die Schwachheit wie wir und leidet mit. Er vertritt uns vor Gott und beschützt uns vor der Strafe Gottes durch das Opfer, das er selbst ist. Ja, Jesus ist furchteinflößend. Doch er rührt geistlich tote Menschen an und ruft sie zum Leben. Ich brauche einmal Präsentation. Danke. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort für die, die in der Hand dessen sind, der die Schlüssel des Todes hat. Das Totenreich hat nicht mehr das letzte Wort für die, die bereits umkamen, weil sie Zeugen von Jesus waren. Und der Tod hat keine Macht über die, die sich wie tot vor ihm beugen, wie Johannes, und seinen Ruf zum Leben hören und ihm folgen. Und deswegen können wir auch über diesen Abschnitt der Offenbarung sagen, hoffe ich, dass ihr das heute trotzdem könnt. Glückselig ist, wer die Worte dieser Weissagung hört und bewahrt. Amen.